Gleich bei CT Uplink reden wir über Windows 10, Fotosmartphones und 30 Jahre Amiga. Bis gleich.
CT Uplink.
Hi, willkommen bei CT Uplink. Neue CTs am Kiosk, blaues Cover. Ausnahmsweise mal mit Fehler, machen wir sonst nicht, aber Notebooks kann man auch mal mit 4O schreiben.
Ich dachte, das wäre eine neue Gerätekategorie.
Dann habe ich da keinen informiert. Könnte natürlich sein, haben uns die ausgedacht. CT Notebook.
Ja, die Netbook-Nachfolge.
Das große Thema diese Woche ist natürlich Windows 10, weil das kommt jetzt raus. Also reden wir drüber. Wir reden aber auch ein bisschen über alte Computer, wie den da. Und nachher noch über Smartphone-Kameras.
Neue Computer mit Kameras.
Mit Kameras, genau. dann lass uns mal loslegen. Ich bin Fabian Scherschel, ich moderiere das mal wieder. Mit mir heute
Hannes Schirulla,
Jan Schüssler,
Volker Zota.
Warst du letztes Mal schon dabei?
Ich war letztes auch schon mal dabei, stimmt, ja.
Ja, wir fangen mit Windows 10 an, weil das jetzt irgendwie wichtig.
Ja, nur zu.
das kommt jetzt raus. Begeister mich mal für Windows 10.
Ja, okay. Gucken wir mal.
Okay, nächstes Thema.
Microsoft-Vertreter. Fangen wir mal an.
Nee, also ich frage mich ja, also ich bin ja ein Linux-Nutzer. Ich benutze Windows halt zum Zocken. Ich habe Windows 7 und das Einzige, was ich mit Windows 10 so in Berührung gekommen bin, sind Sachen, die ich geschrieben habe über Sicherheitsupdates und dieses Werbeding, was mir unbedingt Windows 10 andrehen will.
Werbeding? Achso, dieses GWX-Tool, was da so seit, ich glaube seit April oder so ist das.
Genau.
Ja? Also ihr meintet dieses Symbol unten in der Tastatur.
Genau, man hat ja so ein Update gekriegt und Microsoft gibt sich unheimlich viel Mühe, einem Windows 10 anzudrehen.
Ja, das
kostenlos. Ja, aber ich habe irgendwie nicht, also ja, ich habe irgendwie nicht verstanden, was da für neue Features drin sind, die ich jetzt so brauche.
Es ist neu.
Genau. Das hat ja irgendwie Cortana
zum haben. Beispiel. Ne? Genau, das Cortana halt, diese Sprachassistentin und du hast ein Startmenü dann mal wieder.
Juhu,
was so eine Mischung ist aus Windows 8 Optik und Windows 7 Funktionen. Also du kannst zum Beispiel so in Windows 7 kannst du ja auch so einstellen, dass du so Dokumente, Bilder, Netzwerkumgebung und alles im Zugriff hast. Beziehungsweise in Windows 7 war es ja schon drin, alles. Und das ist halt im Startmenü hier bei Windows 8 nicht. Aber du kannst es halt hinzufügen in Einstellungen und sagen, okay, ich möchte da bitte auch Bilder.
Bei Windows 10.
Bei Windows 10, genau. Und
wollen wir es einfach mal kurz zeigen?
Genau,
Netzwerkumgebung.
Also eigentlich, das sieht sehr aus wie das bisschen, also es sieht aus wie das alte Startmenü zusammen mit.
Jetzt macht er das ja alles kaputt.
Das musst du natürlich da nochmal draufdrücken.
Sieht man, oder
hast du das mal sehen? Sieht man, jetzt ist das.
Nö. Also, das soll ja ein Feature sein, ne? Dass er eigentlich.
Ja, funktioniert noch
wenn, nicht. Wenn du ein Gerät hast, ein Convertible, was eine Tastatur anschließt, dass er dann automatisch wechselt, was er jetzt natürlich nicht gemacht hat.
Da steht nur irgendwas in der Ecke.
Da unten vor dem Wechseln immer fragen.
Ah, nicht wechseln, du willst ja das Startmenü zeigen.
Genau. Achso, ja, stimmt.
Wir wollten das Startmenü zeigen.
So,
ja, also es sieht aus wie ein klassisches Startmenü, hat aber so Kacheln.
Genau,
eigentlich sieht es ganz anders aus.
Eigentlich ganz anders. Also wie Windows 8 in Windows 7 Startmenü reingeklingt.
Kann man die Kacheln abschalten, wenn man die
nicht hat? Ja, du kannst die nicht direkt abschalten. Also du kannst halt das Startmenü eigentlich so ein Stück weit zusammenschieben.
Das sieht jetzt keiner.
Das sieht jetzt
keiner. Musst du dann erklären.
Man kann halt die Breite verringern. Das geht jetzt natürlich
theoretisch
nicht. Dann gehen die theoretisch weg, aber damit du es ganz schmal kriegst und die Kacheln weg sind, musst du wirklich vorher alle Kacheln rausschmeißen.
Okay.
Eigentlich ist es nicht vorgesehen.
Nee, eigentlich ist es, ja, also man kann es halt machen, aber du sollst die Kacheln schon sehen, sollst sie auch benutzen. Was du auch machen kannst, ist von deinen Programmen, die als Schnellstart, Funktionen, wie auch immer, als Verknüpfung, als Kacheln einfach hinlegen. Also das
klingt kompliziert.
Anstatt Verknüpfung auf dem Desktop,
genau, dass du
statt wie bei Windows 8 halt, ne?
Ja, genau. Nur, dass es halt trotzdem in diesem kleineren Startmenü ist und nicht in dieser großen Startseite.
Ich als Kachel-Fan würde ja jetzt gerne wissen, kann ich denn auch das Startmenü rauswerfen?
Naja gut, du kannst in diesen so einen Windows 8-artigen Startseitenmodus umschalten. Das nennt sich Tablet-Modus, aber es ist eigentlich wieder nur gedacht für Touch-Betrieb, weil auch sämtliche anderen Apps und Anwendungen maximiert werden. Also ja, nee, dafür gedacht ist es eigentlich nicht.
Das heißt, den Desktop kriege ich dann in dem Modus nicht?
Nee, den siehst du dann gar
okay.
nicht.
Okay, ja, das stimmt. Ist zum
also
Beispiel
wie bei Windows 8.
Wenn du alles schließt an Apps, dann verschwindet der Desktop auch und du kriegst diese Startseite wieder.
Und du kriegst aber auch den Desktop nicht zurück. Das ist ja dann das, was Hannes eigentlich möchte. Wenn er Kachel-Fan ist, möchte er vielleicht den Desktop auch noch benutzen können.
Ja, also zumindest die Programme, ja, die immer im Fenster laufen lässt. Im Fenster.
Wer braucht das? Ja. Schnickschnack.
Ich dachte, du wärst Kachel-Fan.
Ja, ja, aber nicht alles läuft ja in der Kachel. Also, ja.
Also was ich noch relativ bemerkenswert fand, ich habe mich damit natürlich ein bisschen beschäftigt, ist halt die Updates. Also Microsoft hat ja jetzt irgendwie total über den Haufen geschmissen, wie man Updates für das Betriebssystem kriegt.
Genau, es gibt drei Wege eigentlich. Also entweder du bist User von Windows 10 Home, dann kriegst du alle Updates, die kommen zwangsreingedrückt. Kannst dich nicht dagegen wehren, gar nicht.
Spaßig.
Sehr spaßig. Zweite Variante ist, du hast halt Windows Home, Enterprise oder Education, dann kannst du dieses Windows Update für Business nutzen. Das heißt eigentlich nur, also du bist eigentlich auf dem gleichen Update-Kanal wie Home, kannst die Updates, aber ich glaube es waren 8 oder 10 Monate, also irgendwie 8 Monate oder so, kannst du die Updates hinauszögern.
Und dann kommen sie trotzdem.
Dann kommen sie zwangsweise, genau, aber du hast halt, soll dir halt Zeit geben, die Updates zu testen, vor, ob alles so funktioniert. Und dann kannst du, das ist aber wohl...
Damit du dann merkst, es funktioniert nicht.
Genau, dann kannst du wirklich auf alle
inzwischen. Wahrlich.
Und dann gibt es diese LTSB-Geschichte, Long-Term Servicing Branch, dass du, das kriegen aber nur Enterprise-Kunden und auch die müssen es dazu buchen. Das ist nochmal eine spezielle Edition. Und die kriegen dann wirklich nur die Sicherheitsupdates und auch keine Funktionsupdates, keine optionalen, gar nichts.
Also mit anderen Worten, ich muss richtig viel Geld zahlen, wenn ich diese Zwangsupdates nicht
will. Wenn du keine Updates willst.
Ja, du musst dich freikaufen.
Das finde ich super interessant. Also das scheint ja irgendwie so ein Beta-Programm zu sein, so eine Zwangsbeta, in die man dann reingesteckt wird, wenn man normaler Privatnutzer ist.
Ja, oder? Das ist halt so die Frage. Also sie machen ja die Updates trotzdem noch früher für die Preview-Tester. Also erstmal so gerade für diese Funktionsupdates halt erstmal für die im Fast-Ring und dann im Slow-Ring.
Insider, ne?
Genau, das sind diese Windows-Insider-Programm. Die kriegen die Dinger vorher. Und wenn sich das da so halbwegs bewährt hat, dann drückt man es halt auch den Home-Anwendern rein. Also muss man gucken. Also,
was ja nur ein normaler Prozess eigentlich ist. Also, abgesehen mal davon, dass du halt nicht die Wahl hast, es anzunehmen, aber also die Testphase ist ja schon da.
Ich bin eigentlich ziemlich gespannt, wie das wird mit der Patch-Qualität, so, weil in den letzten Monaten war es ja eher so ein bisschen durchwachsen bei Microsoft. Und ja, aber wenn man jetzt wirklich sagt, wir halten alle Rechner auf genau dem gleichen Patch-Level, kann ich mir vorstellen, dass sie eine bessere Chance haben zu prüfen, dass die Patches, die rausgehen, auch auf allen Systemen sauber funktionieren. Also das ist die Frage, ob es wirklich so, ob das so heikel wird.
Ja, also und dazu sagen muss man halt auch, das ist ein Sicherheitsplus, ne? Wenn halt wirklich alle Rechner, die mit dem aktuellen Windows laufen, auf demselben Stand sind, ist halt schon ein Sicherheitsgewinn.
Ja, obwohl wir natürlich hier auch für funktionale Updates, von funktionalen Updates reden. Also die haben
Die meisten sind ja Sicherheitsupdates.
Ja. Klar, aber na gut, also da kann man jetzt auch schon eigentlich, sollte man davon ausgehen, dass die meisten Rechner auf dem aktuellen Stand sind.
Ja,
wenn das nicht so ist, dann hast du eh verloren. Ich meine, dann hast du eh keine Chance.
Also,
was ich interessant finde, ist, dass Microsoft sich ja immer so quasi gegenüber den Firmen gebrandet hat mit, wir machen die Updates halt anders. Also wir machen die auf unsere Art, ihr könnt die auch später installieren, ihr könnt das entscheiden. Deswegen haben sie ja den Patch Tuesday quasi erfunden, damit die Sys-Admins halt einen Tag haben, wo sie wissen, da kommen die Sicherheitsupdates und wir können testen und die dann ausrollen. Und Apple ist ja genau andersrum. Also Apple will ja, dass alle Rechner auf dem neuesten Stand sind und schneiden die auch knallhart irgendwie den Support für alte Versionen härter ab. Ich habe das Gefühl, dass Microsoft jetzt auch sich auch in die Richtung bewegt. Du auch?
Ja, sieht dann noch aus. Ne? Also sie haben ja immer noch diese normalen Support-Zyklen, diese 10 Jahre Sicherheitsupdates, aber das gilt ja, so wie es aussieht, eigentlich ja nur für die LTS-Version. Also wenn Sie sagen ja nicht, Windows 10 hat jetzt bis 2025 diesen erweiterten Support. Mhm. Sie sagen, Windows 10 veröffentlicht in 2015 hat den Support bis 2025. Also irgendwann kann man davon ausgehen, dass das wieder ersetzt wird, dass es irgendwann eine neue, sagen wir, eine neue Major Release irgendwie geben wird, die dann, was weiß ich, Windows 10 veröffentlicht in 2017 oder so heißt und die dann wieder 10 Jahre.
Ja, sie haben ja gesagt irgendwie, also nicht offiziell gesagt, aber man hört so bunkeln, es ist die letzte Windows-Version und Windows as a Service. Also wir machen die jetzt nur noch so Jahres-Releases oder
ja, so. Irgendwie sowas oder 2 im Jahr. Also ich glaube, für dieses Jahr haben sie für Oktober oder so, haben sie schon das erste, weiß ich so, das was man früher als Service-Pack irgendwie wohl bezeichnet hätte, so eine zweite Major-Release. Ja.
Also ihr habt jetzt hier auch noch Starten oder Warten auf den Titel. So richtig begeistert klingt es ja noch nicht. Also es klingt jetzt nicht so, als wäre die Antwort auf diese Frage, jeder sollte das machen, ne?
Ja.
Also es ist ja kostenlos, eigentlich könnte man ja sagen, ja mein Gott, nehme ich halt mit. Aber
Ja,
na gut, kann ja passieren, also dass irgendwelche deiner Sachen dann tatsächlich doch nicht mehr laufen. Ne? Ich meine, es soll zwar ungefähr die Hardware-Voraussetzungen haben wie vorher, aber wer weiß, ob das treibertechnisch tatsächlich dann immer alles so bleibt.
Und
da wenn hat ich man ja schon unangenehmes Zeug erlebt.
Und wenn ich richtig verstanden habe, gibt es halt noch so eine Frage mit den Lizenzen. Also wenn du jetzt eine gültige Windows 7-Lizenz oder Windows 8-Lizenz hast und du nimmst dieses Angebot an, ich nehme das kostenlos, dann hat Microsoft, wenn ich das richtig sehe, nicht wirklich genau gesagt, was passiert, wenn du zurück willst. Also wenn du sagst, Windows 10 gefällt mir nicht, kann ich dann meine Windows 7-Lizenz wieder aktivieren.
Sie haben es halt für 30 Tage zugesichert. Du kannst innerhalb von 30 Tagen halt, du hast auch so einen Rollback-Datensatz, der hinterlegt wird. Okay, den darfst du natürlich nicht löschen in diesen 30 Tagen, dann ist es natürlich weg. Ne? Aber genau, wir wissen ja noch gar nicht, was passiert da auf dem Aktivierungsserver. Wird dieser Key dann wirklich, den du dein Windows 7-Key als Windows 10 Aktivierungskey irgendwie umgedengelt oder passiert da gar nichts? Du kannst auch jederzeit Windows 7 wieder benutzen oder ja, da haben sie sich halt überhaupt noch nicht geäußert.
Also es hört sich so an, als wärst du im Moment im Wartencamp.
Ja, ja, so halb. Also ich werde tatsächlich auch ein paar Rechner upgraden. Also vor allem die ohnehin eine OEM-Lizenz haben, wo ich weiß, das ist sowieso eine Lizenz, die auf den Rechner festgenagelt ist.
Aber dann, also zum Beispiel zu Hause würdest du es, du hast jetzt beruflich damit zu tun, aber würdest du es sonst auch schon dann updaten gleich? Oder
ja, auf einem Netbook.
Ja.
Auf so einem, so ein 11 Zoll, so ein kleiner. Auf dem schon.
Okay.
Und auf den meisten beruflichen hier schon, den ganzen Testgeräten natürlich und so. Und
ja, gut.
Ja, ansonsten, mal sehen, ne? Wie es.
Also, du würdest jetzt nicht am ersten Tag gleich also, das Zeug raufhauen.
Das Ding ist, dass mich jetzt so speziell, was von dem, was ich sehe, hält mich eigentlich nichts bei Windows 8. So, ich habe mich ziemlich schnell an Windows 8 gewöhnt, an die ganzen coolen Features, die Windows 8 ja auch eigentlich hat. Also, fangen wir mal beim Taskmanager an, irgendwie, der um Klassen besser ist und irgendwie, weiß nicht, Kopierdialoge. Also es sind ja ziemlich viele Details, wo sie an Windows 8 eigentlich auch ein paar ganz nette Sachen eingebaut haben. Was die meisten aber gar nicht so sagen, weil jeder die Bedienung nicht ausstehen kann.
Ja, weil jeder auf diese Kacheln
fliegt. Genau. Ja. Ne? Und was weiß ich hier, so Storage, Spaces und was ist noch alles, was Windows 8 ja erst alles drin hat. Ja.
Müsste man eventuell unterscheiden? Für Leute, die Windows 7 haben, ist das vielleicht für die spannender, auf Windows 10 zu gehen, als jemand, der jetzt Windows 8 hat momentan?
Das ist halt oder so die Frage.
Oder sagt man sich schnell weg von 8 und lieber länger bei 7 bleiben?
Also du hast halt für beide Seiten Pro- und Kontra-Argumente. Also für Windows 8-Anwender kann man sagen, die verlieren eigentlich vor allem die gruselige Kacheloberfläche, also diese sperrige, starre Kacheloberfläche. So, ne? Das ist eigentlich kein Verlust. So. Und gut, was du halt natürlich verlierst, ist, wenn du zum Beispiel diese Media Center-Edition hast. Media Center gibt es ja einfach nicht mehr. Da sagt Microsoft ja selber, ja, wer ein Media Center hat und das behalten will, der darf halt einfach nicht upgraden. Ne?
Stimmt.
Und,
ja.
Und
sonst gibt es Kodi oder was anderes.
Ja, genau, also, gibt es ja genug Alternativen.
Da gibt es schöne Alternativen, muss man sich nur daran gewöhnen.
Also ich habe eher das Gefühl, dass jemand, der auf Windows 7 ist, ja irgendwie das neue Interface nicht so wollte. Und der wird wahrscheinlich bei Windows 10 weniger Probleme damit haben als bei Windows 8. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute immer noch denken, nee, ich weiß nicht, ob ich das so wirklich will.
Ja, deshalb kann man es ja ausprobieren. Ne? Im Zweifelsfall erstmal, wenn man sich gar nicht sicher ist, halt am Insider-Programm teilnehmen und irgendwie in einer virtuellen Maschine installieren. Das ist ein kleines bisschen Aufwand, aber da kriegt man schon einen ziemlich guten Eindruck dann davon, wie sich es dann auch anfühlt im Alltag.
Ja, oder einfach lesen, was hier drin steht. Ihr schreibt ja dazu noch eine Menge. Eine Sache wollte ich noch ansprechen, warum hier diese ganzen Masken liegen. Wir haben natürlich uns auch ein bisschen mit diesem Windows Hello beschäftigt. Ne? Also wir haben für Leute, die das nicht wissen, das ist halt eine Anmeldemethode, wo du dich mit deinem Gesicht anmelden kannst.
Das Mikro kraschelt. Okay. Da. Entschuldigung, das Gesicht passt nicht übers Mikro.
Also ja, also man kann sich irgendwie mit seinem Gesicht anmelden. Ist ein bisschen so wie die Funktion bei Android, die wir ja schon kennen.
Face Unlock.
Nur halt irgendwie noch mit so Kinect.
Genau, du hast so einen Infrarot-Tiefen, so einen Tiefenkamerateil irgendwie noch mit drin, der halt das normale Kamerabild und diese tiefen Informationen zu einem Gesamtbild zusammenfügt.
Ja, also du brauchst extra Hardware.
Genau, das funktioniert momentan mit dieser RealSense F200 von Intel. Die ist in wenigen Notebooks schon drin. Ich glaube, irgendwann im Herbst soll sie auch als Standalone-Webcam halt einfach rauskommen. Aber das, Okay. Mal gucken, wann
die kommt. Wir haben halt so ein bisschen probiert hier mit erstmal mit Fotos. Geht natürlich nicht, weil du halt ein 3D brauchst, eine 3D-Oberfläche. Und dann haben wir halt versucht, hier Kollegen auszudrucken, die Gesichter und zu gucken, ob wir uns anmelden können.
Also das ist ja dann schon mal ein grundlegender Unterschied zu Face Unlock, ne? Dass er halt wirklich registriert, also nicht einfach nur ein Foto macht, sondern auch 3D-Daten mit einfließen lässt.
Ja. Mit einer Guy Fawkes-Maske kann man sich wohl anmelden.
Genau, so, ja, jein, also du kannst dich mit allen möglichen, also ich, mit diesen ganzen Tiermasken kannst du halt auch Windows Hello nicht einrichten, also die überhaupt dein Profil anlegen dafür. Da sagt er, der erwartet wohl irgendwie eine in Grundzügen irgendwie menschliche Form.
Aber Guy Fawkes, die ist jetzt besser.
Die ist jetzt besser, genau. Und du kannst tatsächlich sagen, das bin ich, wedelst da munter mit der Maske vorm Gesicht rum und dann entsperrst du ihn tatsächlich auch mit der Guy Fawkes-Maske.
Ob das ein Easter Egg für Anonymous ist?
Das habe ich mir auch schon gefragt.
Das Problem ist natürlich, man sollte das, glaube ich, nicht machen, weil dann braucht jemand nur eine Anonymous-Maske, genau, um deinen Rechner zu anloggen.
Vielleicht gibt es einen extra Account für Welcome NSA oder, ach nee, das sind ja, vergiss es, die Falschen.
Ja, cool. Also wir wissen doch nicht so. Kommt drauf an, ob ihr starten oder warten wollt. Lest am besten das Heft, da steht noch eine Menge dazu drin. Hannes.
Mhm. Wollen wir mit Kameras starten?
Ja, starten oder warten?
Ja. Willst du starten oder willst du noch warten?
Kann ich machen, ja. Also was ich gemacht habe, ist mir mal so die besten Kamera-Smartphones geschnappt. Das sind natürlich alles High-End-Geräte. Also die erste Erkenntnis in dem Test war halt, die besten Kameras stecken in den besten gleich teuersten Handys.
Schade.
Also es gibt wenig Geräte, wo man irgendwie sagt, ja, ein Mittelklasse-Gerät, was jetzt nicht so dolle ist generell, aber eine geile Kamera hat, sowas gibt es eigentlich nicht. Und die Grundfrage war halt einfach, brauche ich überhaupt noch eine Kompaktkamera? Oder überhaupt eine Kamera? Oder reicht mittlerweile so ein Smartphone? Die haben riesige Schritte nach vorne gemacht die letzten Jahre. Mhm. So, die Kamera ist eins der wenigen Bauteile im Handy, wo man halt noch so richtig zu jeder Gerätegeneration einen Fortschritt merkt. Also wenn man dann ein Gerät vor einem Jahr nimmt, was damals auch teuer war, und ein aktuelles, so, da sind halt wirklich signifikante Unterschiede. Und haben die einerseits gegeneinander laufen lassen, also wirklich mit Labortest. Wir sind hier gegenüber, waren wir im Fotolabor bei unserer Schwesternzeitschrift, CT Digitale Fotografie, und haben die wirklich genauso getestet, wie die auch Spiegelreflexkameras, Profi-Objektive und all sowas halt testen. Also da gibt es dann so Testcharts, so, die kann ich auch mal zeigen.
Du hast auch ein paar von abgedruckt, ne?
Genau, ja, eine ganze Menge sogar.
Ich habe erst gedacht, wir hätten eine Seite doppelt gedruckt.
Nee, also es sind drei Seiten hintereinander mit den Testfotos, die kann man entweder überblättern oder, wenn es einen interessiert, einfach mal einen Vergleich ziehen. Also das ist jetzt hier ein Auszug davon. Das ist ein kleiner Teil der Testchart. Da kann man dann halt so verschiedene Dinge untersuchen, Farbwiedergabe oder chromatische Aberration, wie sich da die Farben verändern, Rauschen und so weiter. Und dann war aber halt, stand die Frage halt noch im Raum, ob so eine Kompaktkamera vielleicht immer noch besser ist und ob sich es halt so gerade im Urlaub lohnt, das Ding extra mitzunehmen. Dafür hatten wir die Sony RX100 M3, da ist vor kurzem noch ein Nachfolger rausgekommen. Das ist so quasi die Kompakt-High-End-Kamera. Die kostet auch, die jetzt kostet 600 Euro, der Vorgänger so 300 ungefähr.
Nicht billig.
Für eine kompakte?
Nee, also so teuer wie so ein High-End-Smartphone halt, ne?
Man kann nicht mit telefonieren, ne?
Ach, schade, Mensch, das wollte ich jetzt auch noch sagen.
Auch nicht mit Headset. die zeigt halt quasi, was Kompaktkameras maximal können. Die hat einen 1-Zoll-Sensor, also einen relativ großen Sensor, sehr lichtstark. Und wenn es die nicht gebracht hätte, wäre die Erkenntnis gewesen, dass die Smartphones generell einfach besser sind. Das war jetzt nicht der Fall im Test. Also so eine Kamera, die halt genauso teuer ist wie so ein Smartphone, die kann doch noch ein bisschen mehr, ist ein bisschen lichtstärker und so weiter. Aber die Smartphones sind halt auch unheimlich weit und es lohnt sich meistens nicht mehr, eine Kompaktkamera zu kaufen. Also in vielen Fällen. Es kommt so ein bisschen drauf an. Die Details stehen hier nochmal drin.
Was zum Henker ist das? Das sieht aus wie ein
Genau,
Handy,
und das war quasi die dritte Gattung im Test. Das ist von Panasonic. Panasonic hat nach 3 oder 4 Jahren, glaube ich, das erste Mal wieder ein Smartphone für den deutschen Markt rausgebracht. Das ist die Panasonic DMC-CM1.
Schöner Name.
Das ist ein vollwertiges Android-Smartphone, dessen Akku leider gerade leer ist. mit Lautsprecher und so weiter.
Das war eins der typischen Probleme, ne, fürchte ich. Also so eine Kamera, klar, die hält auch nicht ewig, aber gerade beim Smartphone würde ich denken, muss ich die Kamera jeden Tag aufladen.
Ja, also ja, die hält halt normal. Also so, einen Tag kann man damit schon noch fotografieren.
Hat und die eine SIM-Karte? Also
ist das SIM-Karte ist drin, SD-Karte ist drin. Android 5 hat es jetzt gerade noch bekommen. Und es ist alles, es ist wirklich ein vollwertiges Android-Smartphone, was ein bisschen schwerer ist. Und es hat halt so einen mechanischen Objektivring und auch einen 1-2-Sensor, also so wie die kleine hier, wie die Kompaktkamera. Und soll entsprechend halt bessere Bilder machen.
Auch einen optischen Zoom? Das ist ja das, was irgendwie...
Ah. Ich dachte auch erst, also wenn man...
Die sieht ja fast so aus, ne? Als könntest du einen haben.
Genau, wenn die jetzt Saft hätte, dann würde man auch sehen, das Objektiv fährt so ein bisschen raus, wenn man es anmacht. Aber mit dem Objektivring kann man nur Blendenstufe, okay, Weißabgleich etc. halt einstellen. Aber hat halt viel mehr Optionen und ist auch vom Interface, von der Software, ist es sehr ähnlich wie eine Kompaktkamera. Mhm. Smartcam mit einem Leica-Objektiv. Ja, genau. Und also an sich haben die auch, das sind halt alles, das hier, das ist Note 4, das Galaxy S6 war dabei noch. Dann haben wir hier noch das LG G4, Sony Z3 Plus, also alle High-End-Geräte von allen Herstellern.
Auch, ne?
iPhone 6 Plus natürlich, genau. Das ist ein Windows Phone-Gerät, das Lumia 930. Was nicht dabei war, war jetzt was von HTC oder Motorola oder Google Nexus, weil die einfach noch nicht so gut sind wie die anderen Kameras.
Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich Smartphone-Fotos mache, je nachdem mit welchem Handy, manchmal wirken die Farben komisch.
Ja.
Also ich habe besonders bei Samsung-Geräten das Gefühl, dass die zu knackig sind.
Genau, also Samsung hält sich sogar noch einigermaßen zurück. Das ist bei LG noch schlimmer. Also die haben das Problem, diese Linsen sind halt relativ klein und im Vergleich zu professionellen Kameras nicht allzu hochwertig.
Mhm.
Da gibt es dann so Effekte wie chromatische Aberration. Da verändern sich dann unter anderem die Farben wegen der Softwarefilter, wegen der Linse etc. Und das betrifft meistens Rot und Grün. Deswegen hast du auch bei Smartphone-Fotos oft in der Mitte einen roten Touch und außen eher ein bisschen grünlich. Und dann kommt noch dazu, dass Fotos, wo du die Rottöne ein bisschen hochdrehst, die wirken ein bisschen wärmer, ein bisschen lebendiger. Und deswegen helfen die Hersteller meistens auch noch ein bisschen nach. Was auf die meisten Menschen ein bisschen interessanter wirkt bei den Fotos. Aber auch wenn die Farben ein bisschen knalliger sind, das ist ja bei Fernsehern auch nicht anders, für einen professionellen Fotografen, der halt irgendwie neutrale Farben haben will, so wie es die Realität hergibt, ist es nichts.
Ja, ich finde es immer ein bisschen blöd, weil ich mache das dann halt am Rechner, wenn ich das so haben will. Ne? Mhm. Also ich hätte gerne ein Ausgangsfoto, was so nah dran ist wie möglich.
Da sprichst du auch noch was an, nämlich es gibt auch mittlerweile Smartphones, die RAW-Aufnahmen machen, also noch unbehandelte Fotos quasi rausgeben. Das S6 kannst du, glaube ich, mit einem Update und ansonsten ein paar von denen halt. Und da kannst du dich natürlich, wenn du die Arbeit danach machst, mit Lightroom oder so ransetzen und später halt die nachbearbeiten und cool. Farben und so weiter selbst manipulieren natürlich.
Braucht wahrscheinlich ein bisschen mehr Speicherplatz. Ne?
Genau, die sind ein ganzes Stück größer. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Der Kollege André Kramer hat das nochmal untersucht in einem einzelnen Artikel. Hat sich nur nochmal damit beschäftigt. Also die rücken von den Funktionen auch immer mehr an die Kompaktkameras oder sogar an die Systemkameras ran.
Ja, der große Vorteil bei einem Handy ist natürlich, man hat es immer in der Tasche. Ne? Ich weiß nicht, welcher Fotograf das gesagt hat, aber der sagte, die beste Kamera ist die du dabei hast.
Ja, also man könnte mich jetzt auch zitieren, weil es, glaube ich, mein erster Satz ist in dem Artikel.
Vielleicht habe ich es auch bei dir gelesen, ich habe dich zitiert.
Das stimmt auch sein.
Das stimmt so allerdings das. Nicht von mir. Ja, nee, aber genau so ist es. Also bei mir war auch der Ursprung des Artikels war im Endeffekt, dass ich 4 Wochen verreist war und auch eine Systemkamera dabei hatte, die Sony Nex 5. Und das hat auch tagsüber super funktioniert. Ich hatte sowohl so einen Rucksack dabei, habe ich reingeschmissen. Aber abends, wenn man nochmal ins Restaurant gegangen ist oder sowas, hatte ich halt keinen Bock, die mitzuschleppen.
Mhm.
Je nachdem, in welchem Land man unterwegs ist, kommt es auch nie so gut, nachts noch irgendwelche wertvollen Sachen mit sich rumzutragen. Und ich hatte halt immer mein Smartphone dabei und im Endeffekt haben die meisten Fotos schon gereicht. Also tagsüber konnte ich die zumindest noch nicht mal unterscheiden von Systemkameras. Und so ging es auch in dem Test im Endeffekt. Bis auf so einen Ausreißer wie das Lumia 930, das war nicht so dolle, waren das halt echt gute Fotos, die dann zwar auch nochmal Unterschiede untereinander gezeigt haben, aber halt vielen Nutzern reichen werden. Wem es genau reicht, der muss man nochmal abchecken. Ich habe viele Details reingeschrieben, da muss man nochmal gucken, auf was es ankommt.
Wenn ihr uns das nicht glaubt, hast du das alles nochmal
sehr deutlich gesagt. Das ist auch alles mit Laborwerten belegt und so weiter. Es ist wirklich... wir haben eine riesige Tabelle, wer sich an Daten aufhängen möchte. Genau, aber unterm Strich kann man halt sagen, die haben es so langsam geschafft. Und Hobbyfotografen, die das nicht als Hauptbeschäftigung im Urlaub betrachten, wird vieles reichen.
Ja, ist ja auch gut, weil sowas ja dann immer irgendwie die in die billigeren Handys runterwandert. Und
so. Genau, also nächstes Jahr sind die bestimmt nochmal ein Stück besser, aber dafür hast du die Geräte dann halt für 400 Euro oder so. Und ob man sich dann nochmal eine Kompaktkamera für 300, 400 Euro holt, muss man dann überlegen.
Wie ist denn das mit so, weiß nicht, Entwacklern und ähnlichem, ist das damit drin? Also haben die Stabilisatoren?
Die
drin?
Meisten von denen, bis auf das Sony und das Panasonic, komischerweise, haben optische Bildstabilisatoren. Das heißt, der Sensor ist halt beweglich gelagert und die fangen vieles ein.
Okay, weil das ist, glaube ich, bei den meisten Leuten, die noch mit günstigeren Smartphones telefonieren, oft ein Problem, ne? Dass die dann doch oft noch, naja, unscharfe Bilder, nicht unbedingt wirklich verwackelt, aber dann doch unscharf, weil sie doch zu schnell das ganze Ding durch die Gegend.
Da kommt es dann halt mit dem Problem zusammen, dass die Sensoren recht klein sind, also relativ wenig Licht einfangen. Ja. Das heißt, es gibt entweder die Möglichkeit, den ISO-Wert hochzudrehen, dann fangen die aber an zu rauschen. Oder halt ab einer bestimmten Helligkeitsstufe die Belichtungszeit hochzudrehen. Und umso länger die Belichtungszeit, umso wahrscheinlicher ist es, dass es verwackelt. Genau. Ja. Genau, ja. Also es war schon überraschend halt, was sie für eine Qualität liefern. Was ein großes Manko immer noch ist, was diese Kamera halt kann, ne, ist der optische Zoom. Das können die alle nicht. Da hat auch noch niemand, weder Apple noch Samsung oder irgendjemand anderes, eine Lösung für. Da ist einfach die technisch, ist es irgendwie die Grenze bislang erreicht. Da bräuchte man Platz für, da bräuchte man Mechanik. Das ist bislang nicht möglich. Vielleicht lässt sich irgendjemand mal was
Es gab anfangen. Ja diesen Ansatz von Nokia mit diesen 40-Megapixel-Sensoren, dass man dann zwar keinen optischen hat, aber sagt, man hätte ja sagen können, die kann eigentlich nur 12 oder 10 und dann kannst du halt vierfach optisch rauszoomen.
Genau, also wenn man
nicht optisch, digital, ohne einen Verlust. Sozusagen.
Eigentlich will man ja keinen digitalen Zoom, also aber du kannst ja das Foto
aber machen und dann reinzoomen. Bei 40 Megapixeln oder halt was die haben, 20 Megapixeln, kann man schon ein bisschen reinzoomen. Das Witzige ist aber, dass wir eigentlich für den Test dieses Nokia Lumia 1020. Gut. Also auf alle Fälle haben wir es nicht bekommen.
Das gibt's ja auch
weil
gar nicht mehr,
es halt gerade ausläuft. Ja, es wird noch auf manchen Webseiten halt gelistet. Und haben halt stattdessen das bekommen mit 20 Megapixeln. Und die haben beide diese PureView-Technik, wo dann halt das Gerät selbst schon das Bild runterrechnet. Also das fasst dann mehrere Pixel zusammen, um dann mehr Licht auf das Bild zu bekommen und weniger Rauschen zu produzieren und so weiter. Ist noch ein bisschen komplizierter, aber so grob gefasst funktioniert die Technik so. Und am Ende hast du aber ein Bild mit 5 Megapixeln. Also kannst du nicht mal reinzoomen. Oder du nimmst das Originalbild, wobei das jetzt rauschte wie Hulle.
Ja, du sagtest ja schon, das war jetzt nicht so optimal, dieses Handy.
Also irgendwie haben die es auch damit nicht so raus. Und dass sie es nicht mehr anbieten, ist auch ein Indikator dafür, dass es irgendwie nicht das Ergebnis gebracht hat, was sie sich versprochen haben.
Es gab ja noch paar andere Probleme mit Nokia, ne?
die gibt es ja gar nicht mehr in dem Sinne. Für eins der letzten Geräte.
Die nicht mehr angeboten werden.
Hallo?
Volker, du hast ein Amiga mitgebracht. Ich muss dazu sagen, ich habe bis jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nie einen in the Flash sozusagen gesehen. Ich habe mit dem PC angefangen. Ich habe gar keinen Zugang zu den Dingern. Aber irgendwie schwärmen da alle
Geht
von.
Noch. Ja, da hast du was verpasst, würde ich sagen. Ich meine, gut, das ist natürlich so, wenn man etwas jünger ist, dann hat man den vielleicht nicht mitgekriegt. Es gibt trotzdem auch ein paar also jüngere Leute.
Vor 30
Leute,
Jahren war ich eins.
Ja, siehst du mal, vor 30 Jahren war ich einen Tick älter. Aber wir haben auch ein paar Kollegen hier im Hause, einer, der auch die Bilder zur Verfügung gestellt hat für den Jubiläumsartikel, den wir gemacht haben mit dem Amiga 1000. Der ist auch Mitte 30 und hat trotzdem irgendwie sich anstecken lassen von der ganzen Geschichte.
Können wir uns ja mal ein paar angucken.
Genau, da habe ich ein paar Bilder mit. Ich weiß nicht, wenn wir umschalten können, dann sieht man es mal. Genau, das hier ist halt, also wir haben ihn jetzt hier nicht hingestellt, weil wir da nicht mehr zu sehen gewesen wären.
Das ist ein Brocken.
Das ist halt eben der Amiga 1000, den wir jetzt eigentlich gestern gefeiert haben. Also gestern heißt für euch vorgestern, also wenn ihr das morgen seht.
Das ist jetzt keine historische Aufnahme, sondern
genau, das ist eine tatsächlich aktuell laufendes Gerät. Amiga 1000 war halt der erste, ist vorgestellt worden eben im Juli 1985. Hier ganz berühmtes Programm, das da drauf läuft. Die Leute, die den Amiga kennen, werden es direkt erkennen. Diese Tutanchamun-Maske war halt das Bild schlechthin von Deluxe Paint,
also ich das
halt
das
auf dem Amiga groß geworden ist.
Außer Werbung oder so noch? Kann das sein? Irgendwie kommt es mir bekannt vor. Aber
es kann sein, dass das auch in manchen Werbeanzeigen war. Hier ist es nochmal. Ne? Also dieses Deluxe Paint war halt eins der ganz bekannten. Und das hier, das wird man jetzt ganz schwer erkennen, die Zuhörer sowieso gar nicht. Eine Besonderheit bei dem Amiga 1000 war, dass sie so stolz waren, dass sie das Ding dann hinbekommen bekommen haben, dass sie auf die Innenseite von dem Deckel alle Unterschriften von den Leuten draufgepackt haben, die da mitgewirkt haben. Und man sieht an einer Stelle auch eine Hundetatze. Das ist die von Jay Miner. Jay Miner war halt ganz maßgeblich an der Entwicklung von dem Amiga beteiligt.
Ein Hund.
Nein. Entschuldigung, das ist die Tatze. Das ist die Tatze des Hundes von Jay Miner. So. Ah. Also die da mit drauf ist, das ist halt ganz berühmt geworden dadurch und ganz viele wollten auch den Amiga 1000 haben, wobei der sehr, sehr teuer war und zwar den Grundstein gelegt hat, aber was wirklich eben das Ding
der Wahl war. Das ist jetzt die Gehäuseinnenseite,
die wir sehen. Das ist die Gehäuseinnenseite gewesen, genau. Ja. Wenn man den aufschraubt, also der Kollege hat, man sah daneben, ist er noch zusammen. Er hat mehrere von diesen Geräten, er hat auch ganz viele Amiga 500 und diverse Zusatzteile. Also der ist ein richtiger Fan von dem Zeug und hat das auch geschrieben, diese ganze Jubiläumsstrecke. Markus Will heißt da. Werdet ihr sowieso rausfinden, falls ihr nochmal auf die Strecke kriegt. Richtig Erfolg hatte der Amiga mit dem Amiga 500. Ne, der ist halt billiger gewesen, das war so ein, ich sag mal, quasi wie der C64, so ein Brutkasten. Da war alles drin, den konnte man an Fernseher anschließen. Und hier war sogar das Diskettenlaufwerk drin, was man beim C64 ja noch zusätzlich brauchte. Und der war halt das erste Gerät, das, sage ich mal, Farbbildschirme direkt angesteuert hat und dann über den Fernseher das machen konnte. Ja, die Diskette ist nicht so wichtig.
Eine 3D-Nachbildung eines Safe-Symbols.
Genau. Ein 3D-gedrucktes Safe-Symbol. Das konnte man tatsächlich benutzen, um Daten zu speichern auf dem Ding. Und der war halt eine ganz großartige Spielemaschine. Ich glaube, deswegen haben den so viele ganz toll gefunden. Ganz viele der klassischen Spiele wie Monkey Island und so haben darauf Premiere gefeiert.
Also daher kenne ich das auch. Also daher weiß ich halt vom Amiga, weil ich mal auf dem PC irgendwelche Ports gespielt habe, die um Original auf dem Amiga
kamen. Und also dadurch ist der halt bekannt geworden. Und mal sehen, ich kann hier nochmal gucken. Wir haben so ein paar der Spiele auch und natürlich haben wir auch auf Heise Online läuft eine ganz bekannt, ich weiß nicht, ob du nochmal umschalten magst, sieht man da ganz klein, da blinkt was, die Guru Meditation, dafür war die Amiga auch bekannt. Wenn der mal einen Hardwarefehler hatte und abgeschmiert ist, dann schob der den ganzen Rest des Bildinhalts nach unten und dann sah man oben über die gesamte Breite stand dann halt Software Failure, Press, Left Mouse Button und so weiter und unten waren die Fehlermeldungen und das blinkte dann vor sich hin, ganz bekannt sozusagen geworden auch, die Guru Meditation des Amiga, genau. Aha. Wenn man hier guckt, wir haben jetzt hier, weiß nicht, kriege ich das jetzt noch größer?
Oh, ist das Defender of the Crown, ne?
Ja, richtig, ja. Genau, wir können Spieleraten machen. Also Defender of the Crown war auch einer der Klassiker für den Amiga. Eine grandiose, fast realistische Grafik, hat man damals gesagt. Also es sieht aus wie heutzutage Retro-Pixel-Grafik, ne, für die uns nur zuhören.
Das hatte ich mal auf dem Philips CDI-Player.
Hing der nicht mit Amiga sogar zusammen? Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ich meine, es gab ja auch so ein Amiga CD-TV.
Okay.
Da war tatsächlich ein Amiga mit CD-Laufwerk, aber da bin ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr so sicher. Ich bin da mehr bei den klassischen
geblieben. Vielleicht wissen es ja irgendwelche von den Zuschauern.
Genau, die können uns das gerne mitteilen. Dann haben wir hier, ich glaube, Another World. Das bestach vor allem durch flüssige Animationen und hübsche Grafik. Das hier ist das Spiel, das den Markus Will dazu gebracht hat. Da hat er, das steht so schön da drin, er ist von seinem Bruder vor den Amiga gesetzt worden und fühlte sich wie auf der Brücke von der Enterprise, weil es so eine realistische
Fotorealistische
Grafik war. Fotorealistisch, will ich sagen. Aber das war halt damals, das war wirklich einfach ein Riesensprung gegenüber C64 und Atari 800. Ne? Es gibt tatsächlich Leute, die ihn benutzt haben, ich auch. Im Forum hatte einer geschrieben, das traut sich nie einer zuzugeben, das nicht war.
Das ist so lange her, dass es noch nicht mal The Next Generation gab als Serie, oder?
Warte mal, das Spiel kam Ende der, ich bin, weiß gar nicht, weil die Next Generation anfing. Das kann sein, dass sich das ungefähr überschnitten hat. Das hier kam Ende der 80er, glaube ich, das ist ein Public Domain Spiel gewesen. Kann sein, dass es sich überschnitten hat oder dass der Fan war, der gerade dieses Spiel programmiert hat. Gut, das hier ist irgendwie irgendein Formel 1 Grand Prix. Sieht auch schon, also ich meine, immerhin 3D-Grafik, ja, also sowas gab es dann. Was haben wir hier noch? Ganz bekannt, Arkanoid. Ich bin nicht sicher, ob da tatsächlich genau diese Version.
Bomberman, oder?
War das? Nee, das. Hilfe, jetzt habe ich. Weia.
Das war alle Fälle
Heise. Heise hat mich ausgetrickst. Ich bin aus der Bilderstrecke gerutscht. Wartet, jetzt kann sich das nur um Stunden handeln, bis ich wieder drin bin.
Auf dem PC war das irgendwie EGA-Grafik, ne? So.
Genau, der PC war dann erstmal, da muss ich auch sagen, ich bin dann ja irgendwann auch vom Amiga umgestiegen auf den PC. Und das war ein totaler Rückschritt. Also ich war total deprimierend, weil ich dachte, hey, cool, hier, ne, große Festplatten. 107 Megabyte waren es, glaube ich, oder so. Und mehr Speicher und alles, aber spieletechnisch war es ein riesen Rückschritt. Da kamen dann irgendwie so Sachen wie Commander Keen und so und da musste man echt, als Amiga-Nutzer hat man da echt gelacht.
Nix gegen Commander Keen.
Ja, das war ja, aber die Grafik war trotzdem traurig, mal ganz ehrlich. Also ja, das war einfach nichts.
Wenn du keine Soundkarte hattest, hast du so...
Genau.
bei Prince of Persia oder sowas damals, dann hast du so über den PC-Lautsprecher dieses genau, kleine
Gepiepse.
Genau,
da hatte man
so
nur Gepiepse und beim Amiga hatte man 4-Kanal-Stereo-Sound. Dieses Spiel übrigens,
weiß nicht, was man hier sieht. Sind schon Lautsprecher drin gewesen?
Nee, das nicht. Das, du hast hier das aber hier ganz normal hinten zwei, hast du Stereo-Kinch-Ausgänge. Also das, Gods war auch so ein Spiel, das hat mich fast mein Vordiplom gekostet, fürchte ich. International Karate Plus mit drei Spielern, Pac-Mania in 3D da rumhopsen, also solche Sachen. Und das hier natürlich Monkey Island. Island. Da direkt hier, das Rauen geht rum.
Gamba.
Genau, die Gamba. Das Silkworm war auch so ein, also es gab ziemlich viele nette Spiele und hier Speedball 2, ich weiß nicht, wer es kennt. Speedball gab es auch noch von den Bitmap Brothers. Später für gab es auch als Spiel für PC. Ganz schön, auch mit Sprachausgabe, Ice Cream und solche Sachen. Ganz toll.
Das war noch Zeit.
Flugsimulatoren waren auf dem Amiga jetzt nicht so der Knaller, gebe ich zu. Und das hier war, glaube ich, Turrican. Und
Ports of Call.
Ports of Call.
Eins meiner absoluten Lieblingsspiele.
Du hattest vorhin erzählt, dass du den vor kurzem noch aufgerüstet hast.
Genau. Ne? Ich habe den Amiga tatsächlich, wir hatten zu uns, ich glaube 2013 hatten wir es geschafft, die auf die DVD, den Amiga samt Kickstart und den zugehörigen anderen Dingen, damit man das Ding benutzen kann, zu bekommen, den Emulator inklusive auch ein paar Spielen. Und in dem Zusammenhang habe ich auch nochmal damals geguckt, geht mein Amiga überhaupt noch? Und kriege ich die Daten rüber und dann dachte ich, Mensch, das ist echt beknackt. Die ganzen Disketten habe ich nicht mehr, die sind verbaselt. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, Images zu ziehen, damit die Disketten, wenn sie dann kaputt gehen, auch kaputt sein dürfen. Mhm. Und ich habe eine neue Hardware gekauft, die kann man an den Erweiterungsport hier auf der einen Seite dran stecken. Da ist erstens eine Speichererweiterung drin gewesen schon, was dringend nötig war, und die Möglichkeit, CF-Karten reinzustecken. Das heißt, ich konnte da ein komplettes, eine Amiga-Harddisk emulieren über diese CF-Karte und auch Spiele da reinpacken und die dann von der virtuellen Festplatte spielen. Das
war
ist
aber,
dann,
aber kein Originalzubehör mehr.
Das war kein Originalzubehör, aber es gibt halt diverse Leute, die auch in den Boards, also A1K ist so ein Board, A1K.org halt für Amiga 1000, da gibt es halt Leute und in der German Amiga-Community, da gibt es Leute, die sitzen da nicht nur und reden über die alten Sachen, sondern die entwickeln neue Hardware. Also die Hardware ist wirklich entwickelt worden, im vorletzten Jahr jetzt inzwischen schon und dann eben auf den Markt gekommen. Und es gibt auch andere, die das machen. Dann ist der Amiga im Endeffekt nur noch die Hardware-Hülle und dann hat man da teilweise viel, viel schnellere Prozessoren, viel mehr Speicher.
Ich meine, wenn der nicht funktioniert, kannst du da, glaube ich, einen schönen Raspberry Pi Cluster reinbauen.
Es gibt Leute, die haben einen Raspi als Emulator, also sozusagen Raspi eingebaut, um den für die Disketten-Emulation zu benutzen, weil der Disketten-Controller vom Amiga so ein bisschen speziell ist und dann haben sie einen Raspi benutzt. Also das gibt es tatsächlich.
Aber gibt es denn da, also wenn die noch Hardware entwickeln, so gibt es da jetzt irgendwelche Anwendungen, die wirklich nur damit funktionieren, oder ist es jetzt
das ist,
einfach nur Spaß
ist
an der
mehr,
Sache?
Ich denke mal, also viele ist es halt Spaß an der Sache, da noch was dran zu machen. Das ist so ein bisschen wie die Autoschrauber von früher. Ne? Ich meine, früher konntest du am Motor schrauben und sonst wo und heute ist alles elektronisch verdongelt, da wird es halt schwer. Das geht hier noch. Du kannst auch noch Sachen aufs Mainboard löten, ohne Angst zu haben, dass alles kaputt ist. Und ansonsten ist halt sehr, sehr viel dieses Retro-Feeling, das da mitspielt. Man kann den Amiga hervorragend emulieren. Also dieser WinUAE zum Beispiel, der Emulator, der kann das ganz hervorragend, der kann damit Sachen, die ich mit meinem Amiga nie konnte, der kann Full-HD-Grafik ausgeben und so weiter, das geht alles.
Was ist ja aber ein bisschen ab absurdum führt dann.
Genau, das ist dann so ein bisschen komisch und dann ist hier hängt dann nur noch, dann sagt man, okay, das hängt an der Original-Hardware, beim Emulator bist du halt komplett weg und manche wollen aber noch das Feeling behalten und deswegen machen ganz viele das, glaube ich.
Also das
und weil es halt geht, ne? Also ne? Ja, nach dem Motto, ich kann das, ich mache das und damit kann ich es noch tun. Und bei anderen Dingen heutzutage ist es halt eben nicht mehr so leicht. Ich glaube, der Raspi ist auch so ein bisschen, es geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Ist, glaube ich, eine ähnliche Klientel, die ein bisschen bauen wollen damit.
Ob wir in 30 Jahren hier so Windows-Tablets emulieren, weil die werden, so geil waren.
Das wird nicht mehr funktionieren vor allem. Also ich meine, das ist ja echt eine Hardware. Das ist ein Amiga, den habe ich, glaube ich, 1989 gekauft. Der funktioniert heute noch.
Das ist einfach gute Hardware. Ich habe ja auch über meinen Gameboy mal bei Heise Online geschrieben, als der 25 wurde und der geht auch noch.
Also das ist auch dieselbe Gehäusefarbe fast, ne?
Ja, die ist
vor allem Plastik, die ist angehaut.
War das früher ja nicht so eine Farbe, ne? Die hat sich ja ein bisschen verändert. So die,
ja,
die
der aged, ja, der geht noch. Also mein Gameboy ein heller,
war mal grau, der ist jetzt eher so Nikotingelb.
Ja, genau, Nikotingelb, das trifft es ganz gut, ne?
Das hier war aber aus einem Nichtraucherhaushalt. Also bei ganz vielen sind die Tasten auch total gelb geworden. Das sieht echt fies aus. Aber das macht halt immer noch mal, ich kram den immer noch mal raus und dann zeigst du den Kindern irgendwie was oder so. Und dann ist das irgendwie witzig, weil die Spiele viel einfacher zu erfassen sind. Ich meine, das ist so ein bisschen wie heute Handyspiele, nur dass die Handyspiele natürlich ein bisschen handlicher sind.
Ports of Call zum Beispiel gibt es jetzt für Android auch.
Ja, siehst du, Ports of Call.
Handyspiele bloß ohne In-App-Käufe.
ohne In-App-Käufe. Das ist ein großer Vorteil. Ne? Fehlt ja auch irgendwie die Internetanbindung. Das kannst du natürlich auch nachrüsten.
Hatte aber, der mal ein Modem? Also so im Original?
Das konntest du nachkaufen.
Kannst ja, du mit dem Original-OS dann...
Nee. Ach. Also du kannst über so einen Akustikkoppler, das geht, du kannst das über die serielle Schnittstelle kannst du Sachen machen.
Ich habe gleich wieder die Security-Gedanken, wäre wahrscheinlich super, weil da gibt es überhaupt keine Angriffsmittel.
Ja, das wäre doch, stellen wir alle schon bei der OS an. In Bundestag, dann sind die auch gefeit vor irgendwelchen Abwehrangriffen.
Flash geht auch nicht.
Flash geht auch nicht, ist eigentlich super, ne? Da geht's eigentlich, der Trend geht wieder dahin zurück,
du nur die Grafik ist besser. Du kriegst keine Updates reingedrückt, die du nicht willst.
Keine Kacheln.
Keine Kacheln, stimmt. Aber schon Multitasking und ein grafisches Betriebssystem, was ich übrigens sehr cool fand damals schon. Also das war auch ein Rückschritt. Ne? Dann war beim PC warst du plötzlich wieder auf DOS-Ebene mit Windows 3.1.
Die Kommandozeile also wirklich, ist kein Rückschritt.
Ist naja, in dem Fall, also bei
manchmal DOS vermisse
schon.
Ich DOS.
Bei DOS schon.
Den guten
bei Linux vielleicht Commander. Nicht. Ja. Ja, und dann, ja, cool. Mal gucken, ob wir die nächsten 30 Jahre auch noch da feiern. Mal sehen.
Ja, mal gucken, ob er dann noch geht. Gut.
Ja.
Ja, das findet er, die Bilderstrecke.
Wir treffen uns dann im Museum.
Genau. Ah, da, apropos, in dem Artikel kann man auch noch was Schönes sehen. Und zwar wurde das der Amiga 1000 vorgeführt von Andy Warhol. Sagt vielleicht noch manchen was?
Ja.
Der mit diesen farbigen Bildern.
Ja, genau. Und da macht er genau das, nämlich bei der Originalpräsentation vom Amiga 1000 hat er das gemacht mit Deborah Harry. Das war die Sängerin von Blondie, ne? Wenn ich mich nicht vertue.
Mein Gott, das ist jetzt alles hier.
Und das Video könnt ihr sehen.
Geschichtsunterricht.
Das Video könnt ihr in dem Artikel auf Heise Online sehen. Ja. Das cool. ist ganz niedlich anzusehen. Auf jeden Fall.
Und dann machen die was mit dem Paint-Programm? Oder?
Genau.
Ach, okay.
Ja, ja, genau. Der macht dann, das sieht dann auch sehr warholig aus. Er Flächen füllen in bunt. Ne?
Und eine Campbell-Dose.
Nee, die macht er nicht. Aber das kann man, es sind nur zwei Minuten, kann man gucken, das ist ganz witzig. Cool.
Ja, machen wir. Wie gesagt, guckt euch auch die CT nochmal an. Besucht unsere Facebook-Seite, ganz wichtig. Da postet unser Videoproducer immer sehr lustige Sachen.
Und wenn er nicht gerade im Urlaub ist.
Ja, jetzt gerade ist er im Urlaub.
Videos zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel.
Manchmal, ja, manchmal auch Videos. Jo, ansonsten sehen wir uns nächste Woche, würde ich sagen. Ne?
Okay.
Bis dann, ciao.
Ciao.